zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die 6. Folge von Prominent getrennt.
Let's go!
Franzi, weißt du, dass man aus unserem Podcast super ein Trinkspiel machen könnte?
Nee. Erzähl.
Wir haben tatsächlich einen Kommentar bekommen und in dem wurde angemerkt, dass wir eine Angewohnheit haben und wenn man jedes Mal, wenn wir das machen, einen Shot trinken würde, dann würde man das Ende unseres Podcasts wahrscheinlich nicht erreichen. Und jetzt rate mal, weißt du, was das für eine Angewohnheit ist?
Ist es irgendein Wort, was wir verwenden?
Ja, warm.
Ich habe eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber das hat eine Freundin von mir angemerkt. Die hat gesagt, seit wir nicht mehr krass sagen, sagen wir die ganze Zeit maximal. Ist es das?
Das ist es tatsächlich nicht. Das ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, aber es ist eine neue Sache, die wir auch noch aufschreiben können. Es handelt sich hier tatsächlich darum, dass wir dauernd unsere Vornamen sagen.
Aber du hast auch so einen schönen Vornamen.
Danke dir. Ich glaube, ich mache das tatsächlich noch mehr als du. Und ich muss jetzt sagen, der Kommentar, der war total lieb, ne? Und der war halt auch mit so einem Augenzwinkern. Und die Person, die hat absolut recht, ne? Mir ist es nämlich beim Schneiden auch schon echt oft aufgefallen. Aber ich habe ein bisschen gehofft, dass das vielleicht einfach keiner merkt. Aber das hat nicht so gut geklappt. Und tatsächlich, ich mache das wirklich oft, ne? Da bin ich mir auch im Klaren drüber. Ich mache das auch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch. Das halt einfach, wenn ich Leute sehr gerne mag, dann benutze ich dauernd deren Vornamen. Also echt dauernd. Ich starte ja sogar WhatsApp-Nachrichten oft damit und Sprachnachrichten mit dem Namen der Person. Und ich habe tatsächlich mal eine Studie gelesen vor Jahren. Ich habe die nicht mehr wiedergefunden, aber die gibt's auf jeden Fall. Und da ist es mir auf jeden Fall, als ich das gelesen habe, wie Schuppen von den Augen gefallen. Denn anscheinend bin ich nicht alleine damit. Und Menschen machen das einfach bei Menschen, die sie mögen. Beziehungsweise bei den Menschen, bei denen die sich wünschen, dass sie von denen zurückgemocht werden. Denn den eigenen Vornamen hören erzeugt anscheinend Nähe und Verbindung. Und man könnte halt fast sagen, den Namen von jemand anderen auszusprechen, ist so eine unbewusste Manipulationstaktik, um so eine Art von Nähe zu erzeugen.
Dina, und das ist aber krass, weil ich mache das oft und mir wurde das vor allen Dingen im Dating-Kontext schon zurückgemeldet. Dass irgendwie die Menschen gesagt haben, boah, so oft bei meinem Vornamen genannt wie von dir, wurde ich noch nie. Und das bedeutet jetzt, ich bin eine unbewusste Manipulatorin.
Wir doch beide.
Geil.
Ich finde das einfach hervorragend, dass wir das beide machen. Ich finde, da kann man generell mal drauf achten, ne, dass jemand, der oft den Vornamen sagt, also ihr könnt mal schauen, jemand, der oft euren Vornamen sagt, ich glaube, der oder die mag euch wahrscheinlich oder möchte auf jeden Fall erreichen, dass ihr die Person mögt.
Sweet. Bittersweet.
Aber um mal zurück zum Trinkspiel zu kommen, ich werde auf jeden Fall versuchen, das vielleicht ein bisschen zu minimieren. Und es wird schwierig werden, denn das erste Mal, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, das weiß ich noch genau, das war vor 15 Jahren. Und ist einfach echt fest in meinem Sprachgebrauch. Aber ich werde ein bisschen daran arbeiten. Es wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen klappen. Und ich habe mir gedacht, was wir bis dahin machen, ist, dass wir einfach wirklich ein Trinkspiel daraus machen. Und nicht mit Shots, sondern mit Wasser. Denn wir alle trinken ja mal zu wenig Wasser. Und Wasser trinken ist total wichtig. Und deswegen schlage ich vor, jedes Mal, wenn einer von uns den Namen der anderen sagt, könnt ihr einfach mal einen Schluck Wasser trinken. Und wenn es dazu kommt, dass wir wirklich mal einen Live-Podcast machen, dann machen wir vielleicht auch echt kollektiv einfach alle ein Trinkspiel. Das fände ich wirklich toll.
Ich finde es so geil. Wir sind dann der am besten hydrierte Podcast, den es je gab.
Allerdings. Also danke an Frauke. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich ihren Namen sage. Aber der steht offen bei Spotify in den Kommentaren, die man auch lesen kann. Also ich hoffe, es ist okay, wenn ich ihren Namen sage. Denn ich möchte natürlich zu Frauke auch Verbindung schaffen. Frauke, vielen, vielen Dank, dass du uns das geschickt hast. Ich liebe das ja.
Und weißt du, was wir dann auch sind? Die am besten hydrierte Kohorte. Sollen wir da mal kurz drüber reden, Dina?
Unbedingt. Denn das war natürlich nicht die einzige nette Nachricht, die wir gekriegt haben. Wir haben so viele nette Nachrichten gekriegt. Wir könnten tatsächlich mehrere Folgen füllen, nur mit euren tollen Nachrichten. Freut uns riesig. Eine andere, die wir noch kurz rausziehen müssen, ist nämlich, dass eine Zuhörerin uns geschrieben hat, dass wir einen Community-Namen brauchen. Denn die Franzi hat uns das letzte Mal ja alle als Kohorte bezeichnet und davon fühlt die Zuhörerin sich nicht abgeholt.
Und ich musste so lachen, denn sie hat natürlich vollkommen recht. Kohorte ist etwas, was man in der Forschung sagt zu einer gewissen Stichprobe, die gewisse demografische Merkmale teilt. Und das ist nicht cool. Das ist Nerdy-Deutsch und ich möchte euch nicht als Kohorte bezeichnen, aber ich wünsche mir, dass ihr mit einem besseren Namen um die Ecke kommt.
Obwohl ich sagen muss, irgendwie finde ich, Kohorte hat schon ein bisschen Stil, oder? Wenn man dann fragen kann, so, hör mal, gehörst du auch zur Kohorte?
Gehörst du auch zur Kohorte Trashologinnen?
Ganz genau. Also, wir geben das auch mal an euch. Ich würde sagen, das ist auch sowas, ich möchte das nicht erzwingen, ne? Denn ich muss gestehen, ich habe schon manchmal einen Podcast gehört, da hatte ich das Gefühl, die haben unbedingt einen Community-Namen gesucht. Und dann der sich entwickelt hat, den fand ich dann gar nicht so geil. Also ich würde sagen, wenn wir einen Community-Namen haben, dann muss es auch wirklich wie die Faust aufs Auge passen. Und nicht einfach nur einen, dass wir einen wählen, weil wir jetzt unbedingt einen brauchen. Also falls ihr einen habt, der wirklich ein Kracher ist, schreibt ihn uns unbedingt. Und wenn nicht, warten wir jetzt einfach, wir sitzen das jetzt einfach mal aus, ob sich das von alleine entwickelt.
Es wird halt auch nicht so leicht, wenn das halt Kohorte toppen muss, ne?
Ich finde Kohorte schon ein bisschen geil. Ich würde aber sagen, damit kommen wir zur Abgefragt, der Kategorie in unserem Podcast, in der wir die ZuschauerInnenfrage von der letzten prominent getrennt Folge nachbesprechen und schauen, ob Franzi und ihr erraten könnt, wie die Abstimmung ausgefallen ist. Wir haben in der letzten Folge ja über das Investment Model gesprochen, das unter anderem erklären kann, wieso Menschen trotzdem in Beziehungen ausharren, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr glücklich sind und ihre Bedürfnisse vielleicht gar nicht mehr erfüllt werden. Und wir lieben das Model. Für uns erklärt das alles. Aber Franzi, was denkst du? Fanden die ZuhörerInnen das auch? Wie viel Prozent der ZuhörerInnen haben angegeben, dass das Investmentmodel absolut oder zumindest ein bisschen erklärt, wieso sie selber schon mal länger in Beziehung geblieben sind?
Also ich würde sagen, da das schon viel abgreift mit so zumindest ein bisschen bis es erklärt einfach alles, sind es, sagen wir mal, 60%.
Nein. Es waren tatsächlich ganze 93%.
Sie lieben es so sehr wie wir.
Absolut. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte natürlich Angst, dass das etwas, was ich so toll finde, dass ihr Zuhörenden das gar nicht so toll findet. Aber es war zum Glück nicht der Fall. Ich war sehr erleichtert. Bin so froh, dass ihr das genauso feiert wie wir. Aber was ich noch krasser fand, wir hatten ja auch eine Kategorie, wo man angeben konnte, dass man immer direkt gegangen ist. Und da wollte ich dich auch fragen, was glaubst du, nicht in Prozent, sondern in absoluten Zahlen, wie viele Menschen haben angegeben, dass sie immer direkt gegangen sind? Als Hintergrund, insgesamt haben 130 Leute abgestimmt.
Ich würde sagen, 3 haben angegeben, dass sie immer sofort gegangen sind.
Das stimmt. Es waren tatsächlich 3 Leute. Das sind ungefähr 2%.
Das ist schon auch krass, oder?
Das hat mich auch total bestärkt, ne? Denn das heißt ja, dass ich nicht die Einzige bin, die immer ein bisschen länger bleibt als nötig.
Ich glaube, wir sind das alle ein bisschen. Das mag auch an unserer Kohorte liegen.
Ich würde sagen, damit starten wir in die Folge. Das machen wir mit Franzis Mainplot Summary. Und ich gebe dir ein Go.
Okay, Lina, was passiert? Der Tommy, der ist enttäuscht, weil er seinen Bro-Island-Traum verlassen muss. Der Nico ist süchtig nach Sexpartys, Tommy nicht. Und der Nico betrügt seine Max-Tommy-Allianz, wozu der Mike einfach sagt, die sind alle naiv. Apropos Mike. Mike tut so, als ob er ganz alleine entscheiden wird, wer fliegt und wirft dem Max so ein bisschen Kleingeld hin, als der gehen muss. Die Bro-Allianz zerbricht und Sandra hat Tommy alles vorher schon gesagt.
Danke für die Zusammenfassung von der spektakulären Folge. Da gab es viel, finde ich, was man besprechen sollte, was man besprechen kann, aber was man auch besprechen sollte. Und ich würde sagen, der erste Punkt, der natürlich für alle herausgestochen hat, denke ich, ist die Situation um Michelle, Mike und Max.
Sollen wir mal erklären, was hier passiert ist?
Gerne.
Also, der Max schlägt vor, dass er und Michelle sich küssen könnten, woraufhin der Mike völlig ausrastet und gegen den Max ballert, ihn abwertet und die Michelle abwertet. Er sagt, Max sei noch nicht mal imstande, ein teures Auto zu fahren und hat keine eigene Wohnung und daraufhin startet eine große Diskussion. Und was beide dabei total vergessen, ist Michelles eigene Entscheidungskraft, also dass sie eigentlich entscheiden kann, wen sie bumsen will und wen nicht. Mike sagt dabei auch sowas wie, wenn dich jemand angeht, Michelle, dann ist Abfahrt, was auch immer genau das bedeuten soll. Und er geht dabei automatisch davon aus, dass die Michelle gar keinen Bock hat, den Max zu küssen. Am Anfang wirkt das nicht ganz so. Am Anfang wirkt sie ziemlich amüsiert, finde ich. Kannst du ja gleich mal sagen, was du darüber denkst. Aber dann, sobald sie merkt, dass der Mike ein Thema draus macht, steigt sie darauf ein und stellt sich auf seine Seite und sagt dann, dass der Max sich bei ihr entschuldigen soll. Und am liebsten auch bei dem Mike. Mike verlangt von ihr, dass sie Folgendes sagen soll. Denkst du, ich bin hier irgendein Püppchen von dir? Nein, ich bin eine gestandene Frau. Das wünscht er sich, weil die Michelle ihm auf diese Art nicht in den Rücken fallen soll. Und sie macht das alles mit, bis der Max sich entschuldigt. Mit einem bisschen verschmitzten Lächeln, finde ich eigentlich ganz cool. Und der Mike wird alles in allem einfach weiter verbal aggressiv dem Max gegenüber. Und auch diese Cash-Nummer, die ich ja schon in meiner Mainplot-Summary mitgebracht habe, die ist natürlich absolut herablassend und respektlos, da dem Max ein bisschen Kleingeld hinzulegen. Ciao. Dina, sag mir, was du denkst über diese ganze Situation.
Ja, ich fand das eine total wilde Situation. Also denn einerseits fand ich, das war halt schon sehr offensichtlich, dass der Max den Mike so ein bisschen provozieren wollte. Ich finde, das hat man ja auch in seinem verschmitzten Grinsen gesehen, als er das gesagt hat. Und der hat ja auch mal den Mike extra explizit nochmal gefragt, fändest du das schlimm, wenn ich Michelle küssen würde? Und ich fand es sehr faszinierend zu sehen, dass der Mike, der sich ja sonst immer so als Masterstratege und als derjenige, der die Strippen in der Hand hat, dass er das einfach überhaupt nicht durchschaut und maximal darauf einsteigt. Da steigt er sofort ein. Er geht von 0 auf 100 innerhalb von Sekunden. Er lässt sich absolut provozieren und geht ja dann total ab. Und ich finde es wirklich krass, wie der dann auf den Max losgegangen ist. Es war absolut respektlos. Ich fand es krass, wie ruhig der Max trotzdem geblieben ist. Also da würde ich echt sagen, echt Hochachtung. Denn ich glaube, in solchen Situationen, wo einen jemand so angeht, wo jemand auch auf so Punkte eingeht, die wahrscheinlich schon den Max auch treffen, das sind ja schon so Sachen, die man nicht gerne über sich hört, wenn jemand so etwas über einen sagt, nicht sich auf diese Stufe zu stellen und sich nicht drauf einzulassen, das finde ich schon stark. Ich fand, der Max hat da schon gut reagiert in der Situation. Was willst du dazu sagen? Wie hast du es empfunden?
Ja, das fand ich auch. Also ich fand den Mike, wie du sagst, echt ein bisschen hysterisch in der Situation, super emotional reagiert, überhaupt nicht reflektiert, nachdenkend. Und zu Max, ich habe das ja bisher nicht ganz verstanden, was du an dem findest. Und in dieser Folge wendet sich ein bisschen das Blatt. Denn ich finde auch, das ist schon stark. Also erstmal mag ich diese Provokation. Ich habe das Gefühl, dass das so eine Rolle ist, die ich selber auch oft im Leben habe. Dass bei so Menschen, die so sind wie der Mike, dass ich dich schon auch ein bisschen provoziere und das auch eigentlich heimlich ganz gerne tue. Und deswegen kann ich so mitfühlen mit dem Max, aber ich finde einfach wirklich toll, wie der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das zeigt Charakterstärke.
Obwohl man schon, finde ich, dem anmerkt, dass es nicht an dem spurlos vorbeigeht. Ne? Ich finde schon, dass man sieht, dass ihn das ja schon trifft und dass er in so einem inneren Konflikt ist, was mache ich jetzt gerade, aber der bleibt trotzdem ruhig und ich finde es wirklich toll, finde ich echt bemerkenswert, denn sich dann auf das gleiche Level von so jemandem wie Mike runterzulassen, das ist im Nachhinein ja nie was, worauf man meistens stolz ist, ne? Meistens denkt man sich im Nachhinein, wäre ich einfach ruhig geblieben und das macht der Max, finde ich wirklich toll. Was mir an der ganzen Situation noch herausgestochen ist, ist, dass der Mike ja eigentlich ein perfektes Beispiel ist für dieses männliche Anspruchsdenken und eine Frau als etwas zu sehen, was einem gehört. Denn der sagt ja zu Michelle, dass es angeblich gegenüber ihr respektlos war, aber er sagt ja dann auch ganz klar, und es war gegenüber mir respektlos. Und was er damit ja quasi impliziert, würde ich zumindest so interpretieren, dass er das respektlos deswegen findet, ihm gegenüber, weil er denkt, dass die Michelle ihm gehört. Und der Max mit so einem Spruch seine, in Anführungszeichen, Eigentum besudeln will.
Ist halt echt so krank, ne? Ja, und ich finde auch gruselig, wie ungelöst die Michelle in der Dynamik ist. Da haben wir ja schon vorher mal drüber gesprochen. Aber ich finde, diese Dynamik zwischen Mike und Michelle, die zeigt sich hier nochmal total klar.
Absolut, der schafft es ja auch einfach hier wieder total, die von vorne bis hinten einzulullen. Und der das, was er denkt, wie sie darüber denken sollte, ihr das komplett überzustülpen und das macht sie dann ja auch am Ende und verlangt von Max eine Entschuldigung, wo man das Gefühl hat, das wollte sie selber eigentlich überhaupt nicht. Und was ich, glaube ich, am allerschlimmsten finde, was mich echt gekillt hat, ist, dass sie am Ende in diesem Interview mit diesen, wo die nur zu zweit sind, sie kichert und lächelt und sagt, mit dir hat man immer Grenzerfahrung. wo man das Gefühl hat, die ist völlig dann noch drin.
Boah, total. Und gibt ihm halt auch die ganze Zeit die Anerkennung, die er ja so dringend braucht. Ich finde das wirklich unangenehm, Dina. Die möchte dem so sehr gefallen, dass mich persönlich das echt langsam richtig wütend macht. Weil ich halt immer denke, ja, die hält sein Verhalten damit ja auch aufrecht, weil die dem halt 0,0 Kante bietet. Und solange der Mike Menschen findet, die ihm so das geben, was er braucht und was er vermutlich in seiner Kindheit nicht bekommen hat, wird er sein Verhalten halt auch nicht ändern.
Kann ich mir auch vorstellen.
Die sagt dann ja auch, dass der Mike recht hat, dass sie endlich ihren Wert erkennen muss. Und ganz ehrlich, Dina, da stimme ich ihr zu. Ich denke nur, dass diese Werterkennung da liegt, dass sie verstehen darf, dass sie nicht sich ständig vom Mike abwerten lassen muss und nicht, dass das bedeutet, dass ein Typ nicht vorschlagen dürfte, dass die sich küssen können. Weil ich glaube nicht, dass das deren Problem ist. Und ich habe da mal so ein bisschen über die Michelle nachgedacht und darüber, dass ja viele Frauen denken, dass Männer, die aggressiv sind, und der Mike ist eindeutig verbal aggressiv in dieser Folge, dass diese Aggression sie am Ende dann auch schützt. Und ich glaube, oder ich kann ja nur mutmaßen, aber für mich wirkt es so, dass zwischen Mike und Michelle ganz genau das passiert. Der Mike sagt ja auch so, ich bringe uns ins Finale. Und ich habe das Gefühl, sie nimmt das als beschützerisch wahr und als er ist für uns gemeinsam stark und findet deswegen sein aggressives Verhalten eben nicht schlecht, sondern im Gegenteil eigentlich ganz gut. Dann habe ich mich in die Literatur gewälzt und bin auf die Masculine Honor Ideology gestoßen oder die Ideologie der männlichen Ehre. Das ist etwas, was schon länger erforscht wird und mit dem Begriff ist gemeint, dass es kulturelle Normen gibt, die Männer dazu ermutigen, ihren sozialen Status und ihre Ehre durch bestimmte Verhaltensweisen zu verteidigen. Also eigentlich genau, was der Mike hier macht. Er verteidigt seine Männlichkeit, seinen Status damit, dass er Anspruchshaltung der Michelle gegenüber hat und einen anderen Mann, der seine Beute, wenn man das mal so überspitzt sagen will, haben will, dass er den klein macht und vom Tisch räumen will. Und diese Ideologie der männlichen Ehre, die bezeichnet so Stärke, Mut und Fähigkeit und eben auch, dass Männer dann in der Lage sein würden, Konflikte zu bewältigen. Oft ist auch sowas wie Tapferkeit in Angesicht von Gefahr und so damit verbunden. Also man verteidigt die Familie nach dieser Ideologie nach außen mit Aggression. Die Idee ist schon dabei, dass sich dieses aggressive Verhalten nicht gegen die In-Group sozusagen richtet, also nicht gegen die eigene Familie jetzt in dem Fall, also dass der Mike sich nicht der Michelle gegenüber aggressiv verhalten sollte, aber eben, dass wenn halt eine Gefahr von außen kommt, in der Situation wäre das dann jetzt der Max, dass dann eben die Schutzfunktion von dem Mann anspringt. Und ich glaube, dass diese Ideologie, diese Theorie ganz gut erklären kann, dass eben manche Frauen das auch so als schützend wahrnehmen, wenn ihre Männer sich aggressiv verhalten. So, ich habe mich jetzt gefragt, aber ist das denn so? Oder beziehungsweise was findet denn die Forschung dazu? Sind Männer, die diese Ideologie vertreten, wirklich dahingehend gut für Frauen, dass sie dann sie eher beschützen? Oder ist das nicht einfach vielleicht eher eine Gefahr, dass sie so denken? Und genau das haben sich McCartan und Kolleginnen auch gefragt in einem Artikel aus dem Jahr 2022. Und die haben einfach diese Masculine Honor Ideology gemessen, die Ideologie der männlichen Ehre.
Franzi ist großer Fan der Messinstrumente. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben? Was waren zum Beispiel so Fragen, mit denen die abgefragt haben, ob jemand die Ideologie der männlichen Ehre verinnerlicht hat?
Eine Frage misst zum Beispiel, es ist die Verantwortung des Mannes, die Familie zu beschützen. Oder aber auch sowas wie, wenn eine Frau bedroht wird, dann ist die Männlichkeit des Mannes auch bedroht.
Und je mehr man dann diesen verschiedenen Fragen zustimmt, desto mehr hat man dann die Ideologie der männlichen Ehre verinnerlicht. Kann man so sagen, ne?
Ganz genau, Dina. Und was die sich halt gefragt haben, ist, wenn die das verinnerlicht haben, führt das dann eher dazu, dass die sich weniger oder mehr aggressiv ganz generell verhalten. Und deswegen haben die noch gemessen, wie aggressiv verhalten sich die Männer, also die Männer dieser Stichprobe, über die Lebensspanne hinweg. Und was sie gefunden haben, ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Männer, die eher an diese Ideologie der männlichen Ehre glauben, sich über die ganze Lebensspanne verteilt, auch einfach aggressiver verhalten. Und das bedeutet auch, sich aggressiver gegenüber Familienangehörigen zu verhalten.
Das ist ja eigentlich total perfide, ne? Dass diese Ideologie der männlichen Ehre eigentlich vornherum Frauen verspricht, dass sie Schutz bekommen, aber hintenrum sie eigentlich genau das Gegenteil macht. weil sie das eigentlich in mehr Gefahr bringt.
Ganz genau, weil was wir vergessen, wenn wir an sowas glauben, ist eben, dass sich männliche Ehre auch darin äußert, dass man Kontrolle gegenüber Frauen hat und dass man patriarchale Normen durchsetzt. Und dass das eben eher zu Gewalt führt, auch gegen Frauen. Und ich finde, die Michelle ist hier einfach das perfekte Beispiel mit dem Mike, denn von allem, was wir wissen, ist es jetzt so, dass sie den Mike ja jetzt sogar angezeigt hat, weil sie Angst vor ihm hat. Und das macht das Ganze natürlich umso spannender, weil hier in der Folge sitzt sie ja noch und verteidigt sein aggressives Verhalten. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das eben lange so wahrgenommen hat, dass Mikes Aggression sie beschützt. Und dann irgendwann hat sie halt festgestellt, oh shit, doch nicht, weil im Zweifel richtet sich das halt auch gegen mich.
Ich glaube, falls wir so eine persönliche Liste von Red Flags erstellen wollen, würde ich nach diesen Ergebnissen, die du mit uns geteilt hast, auf jeden Fall diese männliche Ehrideologie auch mit draufschreiben. Denn ich glaube, dass viele Frauen das ja schon irgendwie romantisch oder auch männlich finden, oder? Ich habe schon das Gefühl, dass es nicht etwas ist, was man auf den ersten Blick, wo man auf den ersten Blick sagen würde, wenn ein Mann solche Ideale der männlichen Ehre verinnerlicht hat, dass man nicht auf den ersten Blick sagen würde, oh, das ist ein Warnsignal für mich. Sondern dass man das vielleicht eher ein bisschen romantisch findet und vielleicht tatsächlich so an dieser Idee hängt, ach, der wird mich und die Familie beschützen. Aber nach dieser Forschung, die du geteilt hast, würde ich schon sagen, dass wir daraus mitnehmen können, natürlich nicht, dass alle Männer, die sowas verinnerlicht haben, dass sie zwingend gefährlich werden müssen, aber dass man das vielleicht ein bisschen kritischer sehen sollte und auf jeden Fall die Augen offen halten sollte.
Ganz genau. Und ich finde, man sieht das hier einfach sehr schön an der Michelle, wie das eben wirken kann, auch wenn wir das natürlich nur mutmaßen können. Aber in der Situation, in der Folge, ist sie einfach überhaupt nicht gelöst aus der Dynamik und befeuert Mikes Aggression ja eher, als dass sie sich dagegen stellt. Und ich finde, ein gutes Beispiel, Dina, wie das anders gehen kann und wie man sich auch gegen das stellen kann, was kritisch ist, ist in dieser Folge die Sarah.
Die ist ja nämlich sehr gelöst. Zumindest wirkt das so.
Absolut. Ich bin so beeindruckt von der in dieser Folge. Die hat den ja komplett geblickt, den Nico. Und ich finde, die zieht den psychologisch betrachtet einfach komplett aus.
Um euch nochmal kurz abzuholen. In dieser Folge haben die Sarah und der Nico ihr Krisengespräch oder ihr Trennungsgespräch. Und der Nico ist sehr verletzlich, würde ich sagen. So habe ich es zumindest interpretiert. Und die Sarah, die ist maximal gelöst, die ist ganz klar, die nimmt sich davon überhaupt nichts mehr an und macht ganz klare Ansagen.
Ja, und die hatte auch kein Mitleid mehr mit dem. Und das finde ich krass, weil die hat den einfach so geblickt, dass sie einfach vieles auch als Strategien wahrnimmt und eben sieht, wie gespalten der irgendwie ist. Und die hat einfach keinen Bock mehr, Dina. Die ekelt sich vor dem. Die sagt, der stößt mich ab. Und er, ihm tut zwar alles leid, aber im Grunde braucht der halt meiner Meinung nach diesen Schmerz, weil er sich sonst auch einfach niemals ändern wird. Deshalb habe ich zwei Vermutungen über den Nico aufgestellt. Die erste ist, der ist maximal größenwahnsinnig. Und ich denke, in dieser Folge wird einiges darüber klar. Denn es gibt diese Sack-Challenge, in der sagt er, nachdem er es geschafft hat, was er vorher auch nicht wissen konnte, sagt er, das war so easy, das hätte meine Oma mit 90 geschafft, was ja einfach total die Abwertung impliziert. Für alle, die das nicht geschafft haben, und das sind ja die allermeisten. Und auch das Gespräch mit der Sarah, finde ich, geht total in die Richtung, weil er da ja auch selber sagt, dass er nur an sich denkt und dass er nie auch ihre Perspektive mit einbezogen hat. Er hat wohl auch nach der Trennung gesagt, dass er überhaupt nichts bereut, obwohl er sie ja einfach vor laufenden Kameras bei Temptation betrogen hat. Und das, finde ich, ist schon eine krasse Aussage, wenn man jemanden so verletzt. Meine zweite Annahme ist, dass der Nico einfach Daddy-Issues hat und eine Vaterübertragung auf den Mike. Denn, dass der Nico Daddy-Issues hat, finde ich, ist ganz eindeutig und leicht zu sehen. Es ist so, dass sein Vater ja sogar, als er noch die Sarah am Daten war, zu ihm gesagt hat, Nico, es wird Zeit, eine andere Frau zu ficken. Wie krass ist das bitte, wenn du als kleiner Junge mit einer Bezugsperson, die auch noch dein erstes Rollenmodell ist, aufwächst, die dir sowas sagt, die dir sagt, Frauen sind dazu da, gefickt zu werden, benutzt zu werden und die der auch noch die Dreistigkeit besitzt, das vor der Frau zu sagen, die du liebst. Dass das eine Wunde in dem Nico hinterlassen hat, finde ich einfach nur auf der Hand liegend und es tut mir leid. Auf der anderen Seite denke ich immer, wir alle stehen in der Verantwortung, unsere eigenen Wunden anzuschauen und auch davon zu heilen. Und warum ich jetzt glaube, dass seine Daddy-Issues sich auf den Mike übertragen ist, weil der den Mike so dermaßen anhimmelt, dass ich das richtig, richtig peinlich finde. Der fantasiert über den und sagt, ich habe so eine starke Verbindung zu dem. Es fühlt sich an, als ob der mein großer Bruder ist. Wir teilen die gleichen Ansichten. Und selbst als der Mike furzt, sagt der Mike ja, dass es der Nico war. Und der nimmt das alles so hin. Also der ist einfach total devot dem Mike gegenüber. Und ich finde das richtig gruselig. Und das äußert sich ja dann alles auch darin, dass er dann am Ende die anderen Bros in die Pfanne haut. Für den Mike.
Franz, ich finde das so spannend, was du dazu denkst. Denn das kann natürlich auch alles sein. Ich sehe diese zwei Theorien, die du hast, dass der größenwahnsinnig ist und dass der vielleicht ein paar Daddy-Issues hat. Ich hatte noch ein paar andere Gedanken zu dem Gespräch von Sarah und Nico und ich bin ganz gespannt, was du dazu denkst. Denn ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist mit dem Nico los? Denn ich finde ihn maximal verwirrend und auch echt lost, haben wir in vorherigen Folgen schon öfter mal gesagt. Und ich habe jetzt schon seit ein paar Folgen darüber nachgedacht, was mit dem los ist und ich habe eine Theorie und die will ich jetzt teilen. Und vorher muss ich natürlich sagen, ist eine ganz wilde Spekulation. Ich kenne den Nico nicht. Aber was ich von dem sehe, das finde ich einfach maximal ambivalent. Und ich frage mich, ob der Nico vielleicht ein Problem damit hat, die verschiedenen Anteile, die der, so wie wir alle, in sich hat, in sein eigenes Selbstbild so zu integrieren. Und was ich damit meine, dafür muss ich jetzt erstmal ein kleines bisschen ausholen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Menschen vielschichtig sind und dass Menschen verschiedene Anteile haben, die auch oft widersprüchlich sein können und dass wir oft widersprüchliche Gefühle haben und auch Facetten und Seiten, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpassen. Aber tatsächlich steht das ja eigentlich so im Widerspruch zu den Bildern, mit denen wir aufwachsen. Denn wir wachsen ja mit so einer klaren Trennung von Gut und Böse auf. In Kinderbüchern, Kinderfilmen, Erzählungen gibt es halt eigentlich ja immer so die Guten in Anführungszeichen und die Bösen. Und diese klare Trennung von Gut und Böse und Schwarz und Weiß, die wird da immer wieder klar und am Ende wird aber auch immer wieder klar, dass die Guten gewinnen und die Schlechten verlieren. Und auch wenn unsere Eltern oder Bezugspersonen uns irgendwie die Welt erklären, da gibt es ja auch oft diese klare Trennung. Es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen, es gibt Schwarz und es gibt Weiß. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken ändert sich, glaube ich, auch oft nicht, wenn wir älter werden. Da wollen wir, glaube ich, ja weiterhin oft so klare Labels für Menschen, weil es uns das halt einfach einfacher macht. Menschen sollen dann nicht vielschichtig sein. Wir wollen nämlich klar wissen, bist du Freund oder bist du Feind? Bist du gut oder böse? Und Vielschichtigkeit, Zwiespalte, verschiedene Seiten, das glaube ich für uns oft schwierig und auch verwirrend. Und uns macht halt auch einfach sauer, wenn Menschen nicht klar sind. Und wenn wir die nicht in sowas Klares reinpressen können, weil uns das Gefühl gibt, dass wir die nicht einschätzen können. Und wir wollen Klarheit. Wir wollen, dass Menschen einfach nur eine Sache sind und nicht mehrere. Und ich finde, ein super Beispiel ist ja eigentlich Angela Merkel. Vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute daran. Es gab mal vor Jahren so einen legendären Moment, wo die bei so einer Oper war und die hatte ein ganz tief ausgeschnittenes Kleid an. Und das war am Morgen danach für Wochen auf jeder Titelseite und die Menschen sind ausgerastet. Denn so kannten die Angela Merkel halt nicht. Die war eigentlich für die Leute so eine androgyne Führungsperson und dass sie noch eine andere Seite hatte, eine, die gerne mit so einem sexy Dekolleté in der Oper war, das hat die Leute fertig gemacht. Und klar, da spielt wahrscheinlich auch eine große Portion Sexismus mit rein und wieso überhaupt sexy sein scheinbar nicht vereinbar ist, damit ein Land zu regieren. Das müssen wir auch nochmal ein anderes Mal sezieren. Aber auf jeden Fall, es war ein Riesending, weil Angela Merkel auf einmal etwas Vielschichtiges gezeigt hat und das wollen wir nicht. Aber dieses Bedürfnis nach Klarheit und nach einem klaren Label haben wir, glaube ich, nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei uns selber. Und so schwer das ist, bei anderen Leuten Widersprüche auszuhalten, genauso ist es, glaube ich, auch schwer bei uns selber, diese Widersprüche auszuhalten. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass so diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die halt positiv wirken und auf die man stolz ist und vielleicht auch die nicht so positiv sind, für die man sich vielleicht sogar schämt, die alle in das eigene Selbst zu integrieren und denen Raum zu geben, vielleicht ist das sogar eine der schwierigsten Aufgaben vom Erwachsenenwerden. Und es klingt jetzt alles so abstrakt, deswegen dachte ich, gebe mal ein Beispiel von mir. Denn ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, wie viele, so unterschiedliche Anteile und Gefühle in mir habe. Und gleichzeitig
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, Franzi, auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Ich möchte aber auf die Frage, wer bin ich, schon eine ganz klare Antwort haben. Aber wenn ich mich frage, wer bin ich, dann ist die Antwort schon oft gar nicht so leicht. Denn zum Beispiel frage ich mich oft, was für ein Mensch bin ich in Bezug auf andere Menschen? Bin ich offen? Bin ich extrovertiert? Stehe ich gerne im Mittelpunkt? Kann ich gut mit anderen Menschen? Bin ich aufgeschlossen? Und ich weiß noch, in meinem Abi-Buch damals hat eine Person geschrieben, ich wäre angeblich eine Rampensau mit Feuer im Arsch. Und ich habe mich oft gefragt, ob das wirklich stimmt. Denn ja, ich kann schon einerseits mich gut unterhalten, ich kann auf Leute zugehen, aber gleichzeitig habe ich innerlich schon auch oft Angst davor, neue Leute zu treffen. Und ich bin manchmal so nervös, dass ich, um halt so keine Stille aufkommen zu lassen, die schrägsten Storys in so einer Runde raushaue. Und ich bin nach so großen Menschenmassen mit neuen Menschen, die ich nicht kenne, oft schon auch sehr ausgelaugt und müde. Und das bringt ja schon die Frage auf, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich introvertiert oder bin ich extrovertiert? Und ich glaube, die Antwort ist halt, ich bin einfach beides. Je nach Tagesform habe ich halt manchmal extrovertierte und manchmal introvertierte Tagen. Und beide Seiten von mir sollten ja eigentlich im besten Fall so den Raum kriegen, den sie brauchen. Aber bei sowas wie intro und extrovertiert, finde ich, das kriegt man noch irgendwie zusammen. Was ich noch schwieriger finde, sind so Identitätsanteile zusammenzukriegen, die vielleicht noch viel widersprüchlicher sind und die vielleicht sogar vor allem von anderen Menschen um mich herum als nicht so passend empfunden werden und die vielleicht sogar auch sauer machen, weil die irgendwie nicht in das Bild passen, was sie sich wünschen. Zum Beispiel meine Identität, dass ich einerseits eine Wissenschaftlerin bin und seriös bin und ich finde auch kompetent bin. Das geht, glaube ich, für viele Menschen nicht damit zusammen, mit dem anderen Anteil von mir, nämlich dass ich auch mal gerne, bis es hell wird, in so einer abgeranzten Lagerhalle tanzen möchte. Und anscheinend einer der schlimmsten Widersprüche für andere an mir, das habe ich tatsächlich schon von wütenden Männern öfter gehört, dass ich einerseits Feministin bin und andererseits stark geschminkt und blond. Das passt anscheinend für viele nicht zusammen. Das macht die wirklich ärgerlich. Ich habe von Männern schon klar und ärgerlich gehört, dass sie gesagt haben, ich müsste mich jetzt endlich mal entscheiden. Und ich glaube, gerade wenn dein Außenwelt dir sagt, dass das, was du bist, nicht zusammenpasst und dir Druck macht, dass du dich für eins entscheiden musst, und in den meisten Fällen ist das, glaube ich, auch die Außenwelt, die verlangt, dass du dich für das Zahme, Seriöse und nicht für das Wilde entscheidest. Ich glaube, gerade das kann dann zu so einem riesigen inneren Konflikt führen, weil man nicht weiß, wer man ist oder weil man vielleicht eine Seite von sich nicht sein will und die dann vielleicht versucht zu verschleiern. Das war jetzt eine lange Einleitung. Jetzt kommt eigentlich der Nico ins Spiel. Denn beim Nico habe ich mich gefragt, ob genau das bei dem der Fall ist. Dass er vielleicht im Konflikt steht und es für ihn unmöglich scheint, seine ganzen verschiedenen Anteile irgendwie zu integrieren und denen Raum zu geben. Denn was ich sehe, sind halt vor allem so diese zwei Seiten. Und die erste ist so diese Sexparty-Seite. Also der ist irgendwie der Spaßvogel, das Arschloch, der Glowy-Hole-Geschichten erzählt, der seine Freundin im Fernsehen betrügt, der auf alles irgendwie scheißt, der einfach nur macht, was er will, der keine Reue hat, total abgebrüht und auch kalt. Und dem gegenüber steht dann so diese zweite Seite, diese weiche Seite. Das ist dann irgendwie so der Mann, der die Sarah liebt oder geliebt hat zumindest, der irgendwie eine feste Beziehung haben will, ein Haus bauen will mit Kindern. Die Seite, die sich irgendwie nach so einem Vorstadtreihenhaus mit Garten, Hund, Kinder und so einer sicheren Portion Langeweile sehnt. Und ich frage mich zwischendurch immer wieder, ob vielleicht viele von Nikos Konflikten nicht dadurch entstehen, dass er anstatt auszuhalten, dass er halt einfach diese beiden Seiten in sich hat und versucht, die zu integrieren, er das irgendwie das Gefühl hat, er müsse sich für eine entscheiden und der deswegen vielleicht so wild zwischen diesen beiden Seiten hin und her switcht und wenn der gerade in der einen ist, die andere komplett verleugnet und das vielleicht deswegen alles an dem so ultra extrem und ambivalent wirkt.
Dina, da hast du wirklich einen Punkt und ich glaube, die Seite mit dem Reihenhaus Nico, die darf der ja zum Beispiel vor seinem Vater auch nicht sein. Da haben wir schon einen leichten Anhaltspunkt, woher diese Ambivalenz kommen kann, ne?
Absolut, das könnte total sein. Vor allem dieser Spruch, dass der gesagt hat, wann fickst du endlich mal eine andere, passt ja total rein, ne?
Schon traurig. Boah, Dina, ich liebe alles, was du sagst und ich stimme dir wirklich zu. Wir müssen alle mehr Ambivalenzen aushalten, denn Menschen sind einfach vielschichtig. Aber was ich auch finde, ist, dass Menschen schon sich bemühen sollten, ihre verschiedenen Anteile dahingehend zu integrieren, dass sie es schaffen können, oder es könnte so ein Anspruch sein, relativ konsistent zu sein, im Verhalten im Sinne von authentisch zu sein. Und das kann ja super facettenreich sein, aber immer dann, wenn eben so eine Facette so ganz versteckt werden muss, weil man Angst hat, dass man das alles nicht sein darf, dann wird es einfach anstrengend für andere Menschen. So wie für die Sarah hier, die einfach nie weiß, was sie für bare Münze nehmen kann von dem, was er sagt. Und ich finde, das ist ein klarer Fall von, da habe ich gestern mit einer Freundin ganz viel drüber geredet, your feelings are valid, but your behavior is not. Alles, was der fühlt und dieser ganze Schmerz und dieses ganze, was vielleicht da auch noch von seinem Vater reinkommt, das tut mir super leid. Und trotzdem finde ich es einfach nicht okay, wie er sich der Sarah gegenüber verhalten hat und verhält. Und ich finde, dafür muss er einfach gerade stehen.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt, ne? Denn auch wenn wir natürlich, oder wenn ich einerseits verstehen kann, wieso der Nico vielleicht so handelt oder mir zumindest so eine Theorie irgendwie zusammenreimen kann, heißt das natürlich nicht, dass es das Verhalten entschuldigt. Nur weil wir vielleicht etwas erklären können, heißt das nicht, dass es das okay macht. Franzi, ich habe ja auch mal einen Mann gedatet, der war quasi obsessed damit herauszufinden, was denn jetzt mein wahres Ich ist. Und für den war einfach klar, meine harte Seite, meine harte Schale, dass das unecht ist. Und nur alles, was weich ist, was darunter ist, das wäre authentisch. Und er wurde irgendwann tatsächlich richtig ärgerlich, ne, weil der meinte, dass dieses Lustige an mir, Ironische, das Harte, das wäre alles unecht und das eigentlich Echte an mir wäre irgendwas Verletzliches darunter. Und auf diese Seite hatte er ein Anrecht nach 3 Tagen. Das war für ihn klar. Und das fand ich wirklich einerseits witzig, andererseits schon sehr verwirrend. Denn für den stand irgendwie gar nicht so zur Debatte, dass ich vielleicht hart und weich bin. Und für den war nur so eine weiche Seite, war das echt. Und es war einfach völlig abwegig, dass ich vielleicht beides bin. Aber so ist es ja. Ich bin zart und hart. Gleichzeitig.
Wie wunderschön.
Aber der Typ, der war generell sehr witzig. Ich hatte ihn ja eigentlich nur maximal 3 Monate, würde ich sagen, gedatet. Aber in der Zeit, da hat er so viel Stoff, der hat so viele gute Geschichten abgeliefert. Der wird noch echt öfter hier im Podcast vorkommen. Und der kam tatsächlich auch schon in den Bachelor-Folgen mit Dr. Rita vor. Der war nämlich derjenige, der war wie Bachelor Sebastian dieses Jahr. Und ich würde sagen, ab jetzt, wenn wir so Geschichten von dem erzählen, dass wir dann einfach sagen, so damals, als ich im Bachelor gedatet habe.
Das liebe ich. Wir nennen ihn auch einfach jetzt Sebastian.
So machen wir es. Franzi, ich würde dieses Thema der Widersprüchlichkeiten, wenn ich gerne damit abschließen, dass wir das zur ZuschauerInnenfrage machen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass ihr uns in die Kommentare unter der Folge bei Spotify schreibt, welche Widersprüche tragt ihr in euch? Seid ihr vielleicht auch wie ich, zart und hart? Seid ihr Barbie-Feministin, wilde Wissenschaftlerin oder vielleicht seid ihr auch eher so wie der Nico, reinhausliebende Glowy-Hole-Enthusiasten? Ich will alles wissen. Und in der nächsten Folge würde ich gerne die schönsten Antworten vorlesen. Und falls ihr kein Spotify habt, könnt ihr es auch bei Instagram schreiben.
Dina, jetzt sind wir schon so lang dabei, aber wir müssen noch kurz über Sandra und Tommy reden und auch über Melina und Tim.
Ich habe das Gefühl, ich habe zu Sandra und Tommy eigentlich schon alles gesagt. Ich muss sagen, für mich, auch in dieser Folge, sieht es weiterhin so aus, dass der französische König einfach immer recht hat.
Ja, ich habe auch den Eindruck, den wir schon die letzten Folgen gewonnen haben. Also er will einfach nicht wach werden aus seinem kleinen Bro-Traum. Und die Sandra spielt aber absolut gar keine Rolle für ihn. Und das ist ehrlich gesagt anstrengend. Ich finde, die Situationen zwischen denen sind für mich anstrengend anzuschauen, weil er sie einfach so gar nicht ernst nimmt. Und sie ist dabei immer noch, finde ich, ziemlich nett. Und wenn sie mal doch nicht so nett wird oder Emotionen zeigt, dann sagt er, stell dich nicht so an, heul nicht so rum.
Obwohl man natürlich schon sagen muss, die Sandra, die ist nicht blöd, ne? Ich glaube, die hat ja schon so ihre eigenen Ziele in dieser ganzen Sache. Es ist nicht, nach meinem Empfinden ist es nicht ganz so ehrlich, denn die sagt ja nach vorne, dass es so taktisch um Tommy und Sandra geht, dass sie gewinnen können. Aber, und ich glaube, das lässt sie ja schon auch so ein bisschen durchklingen, ich glaube, worum sie eigentlich geht, ist, dass die schon gerne eine Reunion zwischen den beiden hätten, dass die vielleicht nochmal eine Chance kriegen und dass sie sich im Klaren drüber ist, solange der Max da ist, wird das mit ihr und dem Tommy nichts mehr.
Das ist wahrscheinlich so. Aber irgendwie darf die doch ihre eigene Agenda haben. Ich finde das eigentlich okay.
Klar, ich finde es auch okay. Wer hat nicht schon verrückte Sachen gemacht, um einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin zurückzukriegen?
Eben.
Melina und Tim, die hatten ja auch ein Krisengespräch. Was sagst du dazu?
Es sind so viele Tränen geflossen und irgendwie fand ich das richtig sweet. Und auch, also es hat mein Herz erwärmt, es hat mich traurig gemacht und es war schön. Er hat fremd geknutscht, sie ist verständlicherweise sauer. Sie hat das Gefühl, er hat 3 Jahre einfach weggeschmissen. Und da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe ja auch so diese Tendenz, ne? Also sie sagt ja dann auch immer, dass das einfach alles umsonst war, diese 3 Jahre. Und ich habe diese Tendenz auch in mir, immer zu denken, dass Beziehungen, die vergangen sind, aus denen ich mich gelöst habe, Zeitverschwendung waren oder dass es doof war, dass ich das so gemacht habe. Aber ich glaube, dahinter liegt die Annahme, dass es nur eine Beziehung fürs ganze Leben geben kann. Und wenn ich mir so Menschen anschaue, dann ist es ja einfach ganz oft gar nicht so. Viele haben mehrere Beziehungen über das Leben verteilt und sind damit super glücklich. Und ich finde, dass wir alle anfangen müssen, nicht mehr vergangene Beziehungen als so verschenkte Zeit zu sehen, sondern vielleicht war das einfach in der Zeit, in der das war, genau das Richtige für uns, sonst wären wir nicht geblieben, weil wir genau das lernen mussten, durften, was wir durch die Beziehung gelernt haben. Und es gab ja dann offensichtlich mehr Schönes als Schlechtes oder mehr, was wir daraus gezogen haben. Das heißt nicht, dass man das wieder machen muss und sich auf ähnliche Dynamiken oder ähnliche Menschen einlassen muss. Aber das bedeutet auch, dass wir unsere Beziehungen vielleicht nicht so sehr bereuen müssen. Aber vielleicht lese ich da auch einfach ganz viel rein, was ich von mir selber kenne bei der Melina.
Und sie abschließend zu Melina und Tim wollte ich noch was Lustiges mit dir teilen. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin und das habe ich geliebt, denn da haben wir eine spicy Info gekriegt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es wirklich so spicy ist.
Können wir mehr spicy Nachrichten bekommen?
Ich hoffe, aber auf jeden Fall haben wir eine Nachricht gekriegt, wo wir ein paar Hintergrundinformationen zum Privatleben von Tim gekriegt haben, denn die Person hatte Insiderwissen und hat mit uns geteilt, dass wir mit unseren Einschätzungen bezüglich dem Tim, zumindest was eine Einschätzung angeht, recht hatten. Und zwar, Tim war tatsächlich ein Student und er war ein hervorragender Student. Er war sehr gut, sehr schlau und anscheinend sehr beliebt.
Das glaube ich doch. Ich liebe es ja, wenn wir recht haben.
Das liebe ich doch auch. Also wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt, ne? Das war eine Nachricht, die wir bei Instagram gekriegt haben. Man kann da natürlich alles behaupten, aber weil es so schön ist, möchte ich das einfach gerne glauben.
Ich glaube das auch.
Wir haben heute schon so viele über die Nachrichten gesprochen, die wir von Zuhörerinnen kriegen, ne? Und da sind auch echt, also ich bin echt herzerwärmend, ne? Das sind einfach die sweetesten Nachrichten, die süßesten Kommentare. Danke euch allen dafür. Ganz selten zwischendurch kriegen wir aber auch mal eine negative Bewertung. Und ich habe tatsächlich einen super Weg gefunden, um das nicht an mich ranzulassen. Rate mal wie.
Indem du dir unsere Zahlen anguckst.
Fast. Ich stelle mir einfach immer vor, diese negativen Bewertungen, die zwischendurch mal kommen, die wären von meinen verrückten Ex-Freunden. Und davon habe ich ein paar. Also tatsächlich nicht alle. Ich habe auch Ex-Freunde, denen wünsche ich alles Glück der Welt. Bei manchen, muss man schon sagen, war ich tatsächlich das Problem und nicht sie. Aber es waren halt einfach genug verrückte Ex-Freunde, dass die unser Spotify-Ranking nach unten gezogen haben. Und wir haben jetzt eine 4,7. Und das ist natürlich toll. Ich freue mich darüber. Das ist eine hohe Bewertung. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt wie manche Studentinnen von mir klinge, die so nach dem Kurs mit mir diskutieren wollten, warum sie jetzt nur eine 1,3 und keine 1 gekriegt haben. Und ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich immer, wenn jemand zwischen zwei Noten stand, habe ich immer die bessere gegeben. Denn das hat ja nichts gekostet. Und oft haben die mich von der Uni gezwungen, am Ende von einem Kurs nochmal alle Leute ein bisschen runterzustufen, weil die gesagt haben, meine Noten wären immer zu gut gewesen. Aber ich habe einfach so gerne gute Noten gegeben, ne? Weil das kostet ja nichts. Und weil ich halt auch selber weiß, wie geil das ist, gute Noten zu kriegen. Bin da auch so ehrgeizig und ich liebe gute Noten. Und ich kriege jetzt schon länger keine Noten mehr, ne? Außer halt diese Podcast-Bewertung. Und ich muss sagen, ich möchte wieder eine 4,8. Und deswegen die Bitte an euch alle, lasst meine verrückten Ex-Freunde nicht gewinnen. Bitte helft uns wieder, eine 4,8 zu kriegen. Wenn ihr noch nicht für uns abgestimmt habt bei Spotify, bitte, bitte gebt uns 5 Sterne. Lasst uns kollektiv verrückten Ex-Freunden den Mittelfinger zeigen.
So geil.
Und damit würde ich sagen, das war's für heute. Gibt diese Woche keine Temptation Island Folge, sondern eine Spezialfolge zum Thema MeToo Reality TV. In der Woche darauf werden wir dann dafür 2 Temptation Island Folgen in einen zusammenpacken. Die Spezialfolge haben wir tatsächlich schon vor ein paar Tagen vorproduziert, bevor uns der Kommentar zu den Vornamen erreicht hat. Also würde ich sagen, schnappt euch für die Spezialfolge eine große Wasserflasche. Und da solltet ihr sowieso, denn ich glaube, das wird keine gute Laune Folge.
Aber eine wichtige Folge. Und eine spannende, glaube ich.
Ich hoffe es. Bis dahin, tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Und bestellt mein Buch vor.
Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Tschüss, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.